Jetzt gibt es die Predigt für die Erwachsenen. Und zwar geht es heute um eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Unsere Hauptperson heute ist also eine Frau und eine Ausländerin. Sie hat zunächst den Götzenglauben ihres Volkes und kommt im Laufe dieser Geschichte zum Volk Gottes dazu. Es wurde sogar ein Buch nach ihr benannt in der Bibel. Sie wurde eine Stammmutter eines bedeutenden Geschlechts in Israel. Und einige werden es jetzt erraten haben. Es geht um die Moabiterin Ruth, genau. In Ruth 1,1 lesen wir: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Die Geschichte beginnt also mit einer Hungersnot. Solch einen Bericht hört man öfters. Mehrere Personen in der Bibel mussten ihr Land verlassen, weil in Israel eine Hungersnot herrschte. So auch ein Mann namens Elimelech, das heißt, mein Gott ist König, mit seiner Frau Naomi und seinen Söhnen Machlon und Kiljon. Sie ziehen aus Bethlehem fort in das Land Moab, und dieses Land liegt heute in Jordanien an der Ostküste des Toten Meeres. Dieser Ort, an den sich Elimelech flüchtet, ist von Bethlehem ca. 100 Kilometer entfernt. Der Sohn der älteren Tochter wurde Moab genannt, und der Name Moab bedeutet vom Vater. Von diesem Inzest stammten also die Moabiter ab, die mit dem Volk Israel in Feindschaft lebten. Allerdings sollten die Israeliten die Moabiter bei der Landnahme nicht angreifen. In dieses feindliche Land flüchtet also Elimelech mit seiner Familie vor der Hungersnot. Elimelech stirbt sehr bald in Moab und seine Söhne nehmen sich in dem fremden Land Frauen aus der dortigen Bevölkerung. Diese beiden Frauen hießen Orpa und Ruth. Sie leben ungefähr 10 Jahre im Land Moab und dann sterben auch Machlon und Kiljon. Übrigens, der Name Machlon könnte der Kränkling und Kiljon der Schwächling heißen. Sie haben keine Nachkommen hinterlassen und diese Situation ist für die drei Frauen in der damaligen Zeit das Schlimmste, was eigentlich passieren konnte. Sie haben keinen, der sie versorgt. Die Witwenrente ist noch nicht erfunden und in vielen Kulturen können sie kein Land besitzen. Sie sind vielfach auf Almosen angewiesen. Ich weiß nicht, wie diese Situation im Land Moab war. Jedenfalls entscheidet sich die Witwe Naomi dazu, in ihre Heimatstadt Bethlehem in Israel zurückzureisen. Sie hat gehört, dass die Hungersnot in Israel vorbei ist. Und außerdem gibt es im Alten Testament Gesetze, die in Israel einen besseren Schutz für Witwen vorsehen, als es in Nachbarländern üblich ist. Naomi macht sich also auf den Weg, um in ihr Heimatland zurückzukehren. Zunächst gehen beide Schwiegertöchter mit. Und wenn ich mir die Geschichte so anschaue, habe ich den Eindruck, Naomi glaubt, ihr Unglück sei eine Strafe Gottes. Jetzt denkt sie, warum kommen meine Schwiegertöchter mit? In Israel werden sie als Fremdlinge bestimmt keine neue Ehe eingehen. Und wenn sie überhaupt noch eine Chance haben, dann in ihrer Heimat mit moabitischen Männern. Also fordert sie jetzt, wo sie einen Teil des Weges gegangen sind, Orpa und Ruth auf, nach Moab zurückzukehren. Wahrscheinlich ist man jetzt an der Grenze zwischen Moab und Israel angelangt und jetzt muss man sich entscheiden. Und Naomi sagt zu ihren Schwiegertöchtern in Vers 9, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Damit ist gemeint, geht zurück und sucht euch einen neuen Mann und werdet dort glücklich. Diese neuen Männer würden die Naomi nicht unterstützen. Sie gehören ja dann überhaupt nicht zu Naomis Familie. Naomi will für ihre Schwiegertöchter das Beste, dass sie eine neue Chance erhalten und glücklich werden. Und sie will diesem Glück nicht im Wege stehen. Deshalb will sie allein weitergehen. Die Diskussion geht jetzt ein wenig hin und her. Und erst lehnt auch Orpah dieses Ansinnen ab. Aber Orpah sieht die menschlichen Argumente der Naomi ein. Sie kehrt um und geht zurück nach Moab. Für ihren Glauben bedeutet dies zurück zu den Götzen des Landes Moab. Und im Lande Moab wurde der Götze Chemosh verehrt, dem auch Menschenopfer dargebracht wurden. Naomi sagt zu Ruth: Deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Hatten die moabitischen Frauen den Glauben ihrer Männer übernommen? Das wissen wir nicht. Vielleicht haben sie die jüdischen Traditionen ihrer Männer auch nur 10 Jahre lang mitgemacht. Vor allem bei Orpah habe ich den Eindruck, dass das wohl so gewesen ist. Bei Ruth gewinne ich eine andere Sicht. Sie antwortet Naomi den Satz, der das Zentrum dieser Geschichte wird und das wir in Ruth Kapitel 1, Vers 16 und 17 lesen. Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist nicht nur die Zusage für Naomi, dies ist das Bekenntnis zum lebendigen Gott. Ruth legt alles ab, was zu ihrem vorherigen Leben in Moab gehörte. Sie bekennt sich zu einem anderen Volk, zu dem Gott Jahwe, den sie bei ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter kennengelernt hat. Und damit beginnt Ruths neues Leben mit dem lebendigen Gott. Mit diesem Bekenntnis gehört sie zum Volk Israel. Sie ist jetzt nicht mehr Moabiterin und Heidin, sie ist jetzt zum Volk Gottes dazugekommen. Das ist ein Bekenntnis wie das des Petrus im Johannesevangelium. In Vers 68 antwortete Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Interessant ist auch in Vers 14 von Ruth: Ruth aber blieb bei ihr. In der Luther-Übersetzung fällt dieser Satz nicht so auf, aber in der Elberfelder-Übersetzung finden wir den Ausdruck: Ruth aber hängte sich an sie. Dieses Anhängen ist das gleiche Wort, wie es in 1. Mose 2,24 für die Beschreibung der Ehe genutzt wird. Darum wird ein Mann seiner Frau und seine Mutter verlassen, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Dieses Wort meint eine Liebe, die sich binden will. Das hebräische Wort Dabak hat die Bedeutung kleben, an etwas haften. Das ist nicht nur ein Anhängen, welches man auch wieder abhängen kann, wie den Anhänger an einem Auto. Nein, es ist eine feste Verbindung, die nicht mehr gelöst werden kann. Die Entscheidung von Ruth für das Zusammenbleiben mit der Naomi ist endgültig. Und nur der Tod wird mich und dich scheiden. Kennt ihr Uhu zwei Phasenkleber, endfest? Die nehme ich, wenn alles andere nicht hält. Wenn man Teile damit zusammenklebt, kann man sie nur mit allerhöchster Gewalt auseinanderbringen und dann werden beide Teile beschädigt. Ein solches Kleben meint das Wort Anhängen hier. So stark ist auch Ruths Entscheidung zu dem Gott Naomis, Jahwe, dem lebendigen Gott. Und es ist kein Zufall, wenn die Beziehung zu Gott in der Bibel häufig mit der Eheschließung verglichen wird. Die Beziehung zu Gott beginnt wie die Ehe mit dem Bekenntnis: Ja, ich will. Naomi sieht, dass Ruth sich endgültig entschieden hat und so lässt sie es sein, ihr weiter zuzureden. So gelangen die beiden Frauen nach Bethlehem und die Bibel drückt bei der Rückkehr bereits aus, dass Ruth jetzt zum Gottesvolk dazugehört, indem in Vers 22 von der Rückkehr die Rede ist. Die Elberfelder Übersetzung drückt es so aus: So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Also verwendet die Bibel auch für Ruth den Begriff der Heimkehr, obwohl sie ja noch nie in Bethlehem war. Es ist die Heimkehr in das Haus Gottes. Und der Begriff erinnert mich an das Heimgehen, wenn wir einmal zu unserem Vater im Himmel heimgehen. Auch dort waren wir noch nicht, und doch ist es unsere Heimat. Vers 22 geht weiter und berichtet uns über die Zeit, in der Ruth und Naomi nach Bethlehem kamen. Sie kamen nach Bethlehem zur Gerstenernte. Dies wird jetzt wichtig in der Frage, wie Naomi und Ruth, die jetzt völlig mittellos waren, versorgt werden. Und so kommen wir zum zweiten Kapitel der Geschichte. In Israel gab es interessante Regelungen für die Versorgung von in Not geratenen Menschen. In 2. Mose 19, 9 und 10 lesen wir: Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis in die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Die damalige Sozialhilfe bestand also darin, etwas ungenau bei der Ernte zu sein und damit Reste für die Armen übrig zu lassen, die sich diese Reste aufsammeln durften. Und hierbei sind ausdrücklich die Fremdlinge, die aus anderen Völkern in Israel Zuflucht suchten, mit eingeschlossen. Die Bibel erinnert die Israeliten dabei immer, dass auch sie Fremdlinge in Ägypten gewesen sind. In unserer Geschichte ist es jetzt ein sehr glücklicher Umstand für Naomi und Ruth, dass die Gerstenernte gerade erst beginnt. Man sollte hier allerdings nicht von Glück reden, sondern eher von Gottes Führung. Ruth kennt dieses Gebot auch bereits und sagt zu Naomi in Kapitel 2, Vers 2: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Es gab zwar dieses Gebot, aber es war eben nicht selbstverständlich, dass es auch befolgt wurde. Ein Armer konnte einen Feldbesitzer nicht verklagen oder mit der Polizei kommen, wenn er gehindert wurde oder die Schnitter doch sehr genau alles auflasen. So hängt es doch von der Gnade des Besitzers ab, ob die Armen dieses Recht in Anspruch nehmen durften. Und dieses Gebot bezieht sich daher auf die Gottesbeziehung des Feldbesitzers. Ist er ein frommer Mann, wird er dieses Gebot achten. Die Begründung des Gebots lautet in 2. Mose 19, 10: Ich bin der Herr, euer Gott. Hier geht die Fügung Gottes weiter. Ruth sammelt auf dem Feld des Boas, eines angesehenen Mannes. Wie der Gruß in Vers 4 zeigt, war er auch ein frommer Mann. Und Vers 3 berichtet uns, er war vom Geschlecht Elimelechs. Und es traf sich, dass das Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Was für ein Understatement. Es traf sich ist hier wohl eine Untertreibung. So ein Glück zu haben, ausgerechnet das Feld des Boas zu erwischen, das ist nicht nur Glück. Naomi erkennt das, als Ruth voll bepackt nach Hause kommt. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Naomi gewinnt ihren Glauben zurück. Der Herr tut ihr nicht mehr Bitteres an. Nein, er hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet. Und so ist das kein Glück. Es ist Gottes großartige Führung. Nun schauen wir mal auf das Ehrensammeln der Ruth. Boas fragt, wer diese Frau ist. Und die Geschichte ist bereits in Bethlehem herum. Die Menschen reden voll Achtung von der fremden Frau, die ihre Freundschaft, und das bedeutet der Name Ruth nämlich, durch Treue bewiesen hat. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist, aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt: Lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben, den Schnitter nach, und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu meinen Mägden und sieh, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, da ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hattest. Boas tut also mehr, als er muss. Er erlaubt Ruth nicht nur die Ähren aufzulesen, sie darf auch direkt hinter den Schnittern als Erste gehen. Sie darf sich außerdem an Wasser für die Arbeiter des Boas bedienen, und zur Essenszeit darf sie sogar an der gemeinsamen Mahlzeit teilnehmen. In Vers 16 weist Boas seine Schnitter insgeheim an, absichtlich Ähren fallen zu lassen. So hat Ruth die Chance, ein sehr gutes Ergebnis beim Ährensammeln zu erreichen. Und in Vers 17 wird uns berichtet, dass Ruth einen Scheffel Gerste an diesem Tag gesammelt hat. Diese Mengeneinheit, ein Eva, sind ungefähr 36,4 Liter. Damit hat Ruth ungefähr 21,8 Kilo Gerste gesammelt. Dieses Ergebnis ist enorm. Und damit können sich Ruth und Naomi etliche Wochen ernähren. Und nach Vers 21 bis 23 darf Ruth das auch in der folgenden Zeit weiterführen, während der gesamten Gersten- und Weizenernte. Das sind circa 2 Monate von April bis Juni. Für ihr leibliches Wohl ist demnach erst einmal gesorgt. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. In der Elberfelder Übersetzung steht: Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von den Lösern. Das war der erste Teil der Predigt. Der nächste folgt im nächsten Viertel. Thank you.